Freimut in Fesseln, ein erhabener Brief aus dem Gefängnis an die Gemeinde Gottes, Juden und Heiden, die an Jesus glauben, als den Leib Christi und von der Praxis des gelebten Lebens. Aus dem Schlusswort ein Text aus dem 19. und 20. Vers im 6. Kapitel. Betet jederzeit auch für mich, dass Gott mir das rechte Wort schenkt, wenn es darauf ankommt, mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, als dessen Gesandter ich im Gefängnis bin, bittet, dass ich in seiner Kraft freimütig zu reden vermag, wie es meine Pflicht ist. Betet für alle Heiligen. Das ist ein großes Segen, dass wir wissen dürfen, dass keiner vergessen ist. Und dann sagt er, betet auch für mich. Auch Paulus braucht diese Fürbitte. Auch er ist auf die Gnade Gottes angewiesen. Und das hat er ganz deutlich gemacht im 1. Timotheus 1, Vers 12 und 13. Ich danke dem, der mir Kraft gegeben hat, Christus Jesus, unserem Herrn. Er hat mich für treu gehalten und seinen Dienst genommen, obwohl ich ihn früher lästerlich verfolgte und verhöhnte. Aber ich habe Erbarmen gefunden, denn ich wusste in meinem Unglauben nicht, was ich tat. Und dann bittet er darum, dass Gott ihm das rechte Wort schenkt. Auch Paulus war abhängig von der Führung Gottes. Obwohl er ein Apostel war, wusste er doch, dass das wirklich Passende zur rechten Zeit nur von dem Geist Gottes kommen wäre. Und dann sagte er, dass darauf ankommt, mit Freimut das Evangelium zu verkündigen. In einer rechten Weise das Wort zu sagen, für die Wahrheit einzutreten, in besonderer Weise, und dann sagt er freimütig, frei und mutig. Er hat das auch gebraucht, denn in seinem Leben ist ja manches nicht ganz leicht gegangen. Und dann sagt er, dessen Gesandter ich im Gefängnis bin. Die Realität des Paulus war ja, dass er mehrfach im Gefängnis war und aus dem allgemeinen Dienst weggenommen wurde. Aber selbst das hat er angenommen. Das ist ja auch eine Frage, dass einer, der zum Dienen da war, plötzlich zum Teil sehr still sein musste. Und dann sagt er, bittet, dass ich auch in seiner Kraft freimütig zu reden vermag, so als hätte er das zweimal deutlich gemacht. Er bittet um die Kraft, das deutlich auszudrücken. Er hat sich immer wieder abhängig von Gott gewusst. Und dann sagt er zum Schluss, wie es meine Pflicht ist. Eine Aufgabe, die er nicht gesucht hat, aber die ihm auferlegt worden ist oder aufgegeben worden ist. Und er hat sie wirklich wahrgenommen. Wenn ich nämlich das Evangelium verkündige, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ein Zwang liegt auf mir. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Der Apostel hat sich so gebeugt mit all seiner Bereitschaft, dem Herrn zu dienen. Er war sich seiner Menschlichkeit und aller Begrenzung sehr bewusst und er hat immer wieder in ergreifenden Worten demütig um Gottes Hilfe gebeten. Und dabei hat er doch ein ausgesprochen schweres Leben geführt. Hier sind ein paar Beispiele aus seinen Erfahrungen. Er wurde geschlagen in Philippi. Er wurde vertrieben aus der Synagoge in Korinth. Der Aufruhr der Silberschmiede hat ihn in Ephesus mit seinen Kollegen betroffen. In Jerusalem wurde er verhaftet. Vor Gericht wurde er in Jerusalem gestellt. In dem Ort Caesarea wurde er 2 Jahre mehr oder weniger gefangen gehalten von einem römischen Statthalter. Und dann schließlich, als er sich auf den Kaiser berief, wurde er nach Rom transportiert und da war er wiederum etwa zwei Jahre in Haft sozusagen mit einem Soldaten Tag und Nacht, der an ihn gefesselt war. Das war alles andere als einfach und das ist eine Zusammenfassung all seiner Leiden, all seiner Mängel, all seiner Lasten, die er getragen hat aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 11. Ich ertrug mehr Mühe, war häufiger im Gefängnis, wurde mehr geschlagen, war oft in Todesgefahr. 5-mal erhielt ich von den Juden die 39 Hiebe, 3-mal wurde ich ausgepeitscht, 1-mal gesteinigt, 3-mal erlitt ich Schiffbruch. Eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Ich war oft auf Reisen, gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch Räuber, gefährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch Heiden, gefährdet in der Stadt, gefährdet in der Wüste, gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch falsche Brüder. Ich erduldete Mühsal und Plagen, durchwachte viele Nächte, ertrug Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Blöße. Und von allen anderen zu schweigen, weiß ich noch den täglichen Andrang hin, die Sorge für alle Gemeinden. Keine Frage, er hat es sehr, sehr schwer gehabt. Nun ist die Frage, geht uns das auch an? Sind wir auch dazu gerufen, dass das Wort vom Leiden uns angeht und dass wir auch die Bitte um Freimut wirklich nötig haben? Nun sind wir kein Apostel und wir haben nicht diese schrecklichen Sachen zu ertragen. Aber vielleicht sollten wir mal auch an so alltägliche Dinge denken, die uns schon etwas belasten, die uns auch vielleicht den Freimut verloren gehen lassen von der Realität in der Gemeinde. Wie viele von uns oder denen, die wir kennen, leiden unter Hemmungen und Verzagtheit und können sich so nicht entfalten, wie sie das gerne möchten. Einige Beispiele. Die unterschiedlichen Persönlichkeiten in einer Gemeinde. Ganz besonders für mich war das interessant vor vielen Jahren. Da war der Professor Dr. Grimm in der Gemeinde in Mannheim und neben ihm war ein ganz armer Schuster, der kaum Deutsch sprechen konnte. Die haben beide zusammen gelebt, leben müssen, haben sich auch brüderlich verhalten und es war immer nicht ganz einfach. Es gibt einige unter uns, die sind mehr verstandesmäßig orientiert, und andere mehr gefühlsmäßig, das macht schon gewisse Probleme. Da gibt es eine Reihe von, zwar auch ein paar Inländer in unseren Gemeinden, aber wir haben auch eine ganze Reihe Ausländer. In Hamburg 6 oder 8 verschiedene Nationalitäten, die kommen auch dazu und jeder ist anders gelehrt worden und man muss auf seine Situation ein wenig besser eingehen. Und es gibt auch unterschiedliche Überzeugungen. Der eine ist eher gesetzlich, er denkt mehr an die Pflichten. Der andere ist mehr kompromissbereit und er denkt an die Verheißungen. Und die beiden haben es nicht ganz einfach, miteinander umzugehen. Es gibt Jüngere mit viel Kraft und Ältere, die etwas weniger davon haben. Aber die haben vielleicht mehr Verständnis manchmal. Oder dann ist die Frage ja, von wem haben Sie den Glauben gelernt? Wir haben also eine Schwester in Hamburg, die schon 50 Jahre mindestens dabei ist. Sie hat von einem amerikanischen Prediger gelernt und das, was sie gelernt hat, das ist für sie das Evangelium. Und dagegen gibt es also kaum etwas, was man dagegen sagen kann. Es ist ja auch ein Unterschied, ob einer vorher katholisch war oder evangelisch oder von einer Freikirche kommt oder überhaupt keine Ahnung hat, der keine Beziehung zu dem Glauben hatte und alles, was er von der Bibel weiß, das hat er dann in der Gemeinde kennengelernt. Und dann gibt es auch noch der Umgang mit unseren Mängeln, Missverständnisse, Stimmungen, Streit, Trennung, Unglaube. Das ist der Alltag, den wir manchmal in unseren Gemeinden antreffen. Und wir machen uns gar nichts vor. Ich bin schon lange dabei, um keine Illusionen mehr zu haben von der falschen Sorte und immer noch tätig, um einigen den Weg zu zeigen. Dabei ist es ja so wichtig, dass wir doch nicht vergessen, dass das Menschliche den Blick auf das Gemeinsame nicht verstellen darf. Wir haben ja uns die Gemeinde nicht ausgesucht. Der Herr hat uns dazu getan. Und jetzt sind wir gezwungen, mit Menschen umzugehen, die anders sind als wir. Und die anderen sind gezwungen, mit uns umzugehen. Das ist vielleicht auch genauso schlimm. Wir sind seine Gemeinde. Und nicht einfach, weil diese oder jene Vorstellungen in ganz besonders passen, dafür besonders wir eintreten, sondern wir sind gerufen aus der Welt in die Gemeinde Gottes. Das muss man einfach mal sich überlegen. Das ist kein Verein, dem man beitritt, oder dann ist man plötzlich wieder irritiert und man verliert oder verlässt die Gemeinde aus irgendeinem Grund dieser Art. Paulus sagt für uns alle hier, und das gilt ja für uns gleichermaßen, wie kannst du den Diener eines anderen richten? Sein Herr entscheidet, ob er steht oder fällt, er wird aber stehen, denn der Herr bewirkt, dass er steht. Römer 14, Vers 4. Das waren also so ein paar Dinge, die uns etwas irritieren, aber es kommt noch ein paar wesentlichere Lasten, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben und wo wir auch immer noch Freimut im Glauben brauchen. Denken wir mal an unsere Kranken. Wir haben in Hamburg mehrere Kranke, die jetzt schon bald sich verabschieden müssen von dieser Welt. Die haben 40 Jahre oder 45 Jahre in der Gemeinde gelebt und dann ist ihre Möglichkeiten, ihre Lebenskraft. hat sie sehr gefehlt. Oder Bernd Neumann in München mit Isolde, die zurückgeblieben ist. Eine ganze Reihe. Wir sagen, ja, sie haben es wirklich geschafft. Sie haben es besser jetzt bei dem Herrn. Aber für uns ist das doch eine sehr schwere Zeit, damit fertig zu werden. Aber wir können uns wirklich freuen, dass sie im Glauben festgeblieben sind. Es gibt Probleme mit untreuen Gliedern. Wir haben jetzt in Berlin davon gehört und in Hamburg haben wir auch so einen Fall. Die machen uns wirklich Mühe, weil wir denken, dass ihr Lebensader und ihr Glaube sie verlassen hat und sie im Stich gelassen hat. Sie haben es im Stich gelassen. Oder wir denken an den allgemeinen Unglauben. In Hamburg haben 40% der Protestanten die evangelische Kirche verlassen seit dem letzten Weltkrieg. Und es ist einfach, wenn man irgendwo hinkommt, es ist nicht mehr selbstverständlich, dass die Bibel oder die Kirche, dass da irgendeine Rolle dann spielt. Manchmal wird man sogar angefeindet, schon wird das auch schon getan. Aber es gibt ja noch viel Schwereres. Die Verfolgung von anderen Gläubigen oder durch andere Gläubige, Islamisten, Anhänger Mohammeds oder Hindus oder Buddhisten oder die großen Katastrophen, die in diesen Jahren, in diesem Jahr geschehen sind. Erdbeben in Asien, in London, in den USA, die großen Flugzeugabstürze und so weiter. Aber das wollen wir nicht vergessen und wir haben das ja schon mehrfach getan, darüber nachzudenken, wie der Satan eigentlich der große Feind ist, der dahinter steht. Wir haben das an verschiedenen Tagen miteinander besprochen. Wir leben in einer gefallenen Welt, die dem Tod geweiht ist und kein billiger Optimismus kann uns davon freimachen. Unsere Hoffnung gründet sich auf Jesus ganz alleine. Und deshalb ist es ja wichtig, dass wir dieses Gebet des Apostels bejahen, dass wir davon Gebrauch machen, soweit es uns auch angeht. Er spricht ja ausführlich auch für alle Heiligen, also betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Jetzt muss ich etwas sagen. Es gab diese Spruch aus der Restaurationsbewegung, Christen allein, nicht die alleinigen Christen. Ich finde, es ist gut, dass wir uns immer mal wieder daran erinnern. Wir können keine Vorstellung haben, wer alles zu ihm gehört und wir können das auch gar nicht wirklich beurteilen. Das heißt nicht, dass wir gleichgültig sind gegen die Heilige Schrift, dass uns das nicht wichtig ist, das ist keine Frage. Aber die Heiligen, für die Paulus bittet, das sind nicht nur die, die alleine eine korrekte Taufe für sich in Anspruch nehmen, sondern das sind Menschen, deren christliches Leben entscheidet, deren Glaube entscheidet, und deren Liebe entscheidet. Und wir tun uns sehr schwer und wir haben allen Grund, uns sehr vorsichtig mit anderen zu messen oder sie zu beurteilen. Jesus hat uns sehr gewarnt vor dem Richtgeist der Pharisäer. Es gibt keinen unter uns, der nicht auch auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen ist. Ohne diese Barmherzigkeit wären wir alle verloren. Und wir wollen uns für die Wahrheit der Schrift wirklich einsetzen. Ich habe das ja auch schon lange Zeit getan. Aber wir sollen das tun ohne Überheblichkeit, ohne Richtgeist und ohne Bitterkeit. Wenn wir bitter werden, wenn wir hart werden, wenn wir Leute verurteilen, dann werden wir kaum einen Menschen davon überzeugen, dass etwas Besseres uns geschenkt worden ist. Wir können immer nur das tun, was wir verstehen aus der Schrift, in der Hoffnung, dass es der Wahrheit entspricht, aber immer noch ist er der Herr, von dem es heißt im 1. Korinther 4, Vers 5, richtet also nicht vor der Zeit, wartet, bis der Herr kommt, der das im Dunkeln Verborgene ans Licht bringen und die Absichten des Herzens aufdecken wird, dann wird jeder sein Lob von Gott erhalten. Er entscheidet allein und wir können mit Freimut, mit Dankbarkeit ihm dienen, solange er uns die Zeit dazu schenkt. Ich will den Text noch einmal lesen und dann betet jederzeit im Geist und seid wachsam. Harrt aus und bittet für alle Heiligen, auch für mich, dass Gott mir das rechte Wort schenkt. Wenn es darauf ankommt, mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, als dessen Gesandter ich im Gefängnis bin, bittet, dass ich in seiner Kraft freimütig zu reden vermag, wie es meine Pflicht ist. Aber Gottes Barmherzigkeit und Gnade, die ist immer noch das Allergrößte und das Herrlichste und das kann uns allein wirklichen Trost schenken. Was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Amen.